ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Peter Freudenthaler. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Ich habe immer gesagt, wenn ich jemals ein Buch schreibe, dann nenne ich es mein Leben als Zitronenbaum.
Peter Freudenthaler, aber das ist nicht der Gartenpodcast in der ARD Audiothek. Man könnte aber einen Zitronenbaum-Podcast draus machen, nur mit Coverversionen des Lemon Tree-Welthits von Peter Freudenthaler und seiner Band Fool's Garden. Im Buch, das es nun wirklich gibt, Mein Leben als Zitronenbaum, stecken lauter QR-Codes zu unterschiedlichsten Coverversionen. Deshalb bin ich überhaupt drauf gekommen. Sind das deine Liebsten?
Nein, aber das waren so die besten, finde ich einfach. Und ich entdecke dann aber zwischendurch dann doch immer wieder, Mensch, da gibt es auch noch eine Version von, es ist schon echt ein Wahnsinn.
Sehr unterschiedlich.
Vor 30 Jahren jemand gesagt, hätte ich gesagt, du spinnst, aber diese von Will Jay hast du auch gehört, so ein südostasiatischer Sänger, fand ich auch richtig toll, der hat es richtig toll gesungen.
Ja.
Und der Bayer mit seinem deutschen...
Das habe ich noch nicht.
Nee. Der hat auch echt eine schöne Version draus gemacht. Es gibt da viel Kack, muss man sagen. Aber ein paar richtig tolle gibt es durchaus.
Dann fangen wir an. Vielleicht ist er ein Spätstarter. Einer, der ein bisschen länger braucht, aber dann. Dann hat Peter Freudenthaler einen Welthit geschrieben und mit dem Zitronenbaum aus dem Garten der Nahen aus Fool's Garden änderte sich sein Leben, weil sich unser Leben verändert hat, weil wir alle sofort drei Takte hören und sofort mitsingen können, mitsummen können und mitsummen wollen, fast überall auf der Welt. Augenzwinkernd hat Peter Freudenthaler seine Biografie auch Mein Leben als Zitronenbaum genannt. Schöner Titel. Und was für ein Leben das ist. Darüber reden wir gleich. Herzlich willkommen, Peter Freudenthaler von Fool's Garden.
Danke für die freundliche Einladung. Hallo.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns hier gegenüber sitzen können und in die Augen gucken können. Das war schon im Vorgespräch jetzt sehr, sehr schön. Und ich habe gedacht, eigentlich müsste man so einem Gast ja ein Geschenk mitbringen. Was würde ich, wenn ich jetzt nicht so weit gefahren wäre, mitbringen? Den Zitronenbaum. Wie viele Zitronenbäume hast du schon geschenkt gekriegt? Also so in echt?
Ich habe jetzt eigentlich gedacht, weil du aus Dresden kommst, eine Eierschecke.
Eine Eierschecke, die hätte ich ja auch nicht transportieren können.
Oh Gott, ich bin eigentlich wunschlos glücklich, wenn ich so gefragt würde, was wünschst du dir gerade? Ich mal so ganz pathetisch, ich wünsche mir Frieden auf der Welt. Das wäre
okay. Wär
schön. Aber so an materiellen
Dingen. Das wäre schon sehr schön.
Materiellen Dingen fällt mir so spontan jetzt tatsächlich nichts ein. Beziehungsweise irgendwas, womit ich die Wollläuse von dem Zitronenbaum, den ich bei mir auf der Terrasse stehen habe, der
es
ist.
Es gibt einen.
Ja, es gibt tatsächlich einen.
Hast du viele schon geschenkt bekommen?
Ich hatte schon zwei oder drei geschenkt bekommen im Laufe der letzten 30 Jahre. Aber der jetzt bei mir steht, der ist aktuell von unserem Jubiläum vom vergangenen Jahr. Da hatten wir so eine kleine Allee gemacht für die Gäste, die da durchmarschieren konnten. Und das...
Mit lauter Zitronenbäumen.
Mit lauter Zitronenbäumen, genau. Und dieses Gartencenter, die uns die zur Verfügung gestellt hat, die hat mir da anschließend einen geschenkt. Und der steht bei mir zu Hause, aber wurde leider im vergangenen Frühjahr von Wollläusen besiedelt. Und die habe ich zum Teil wieder weggekriegt, aber halt doch nicht alles.
Seifenlauge und ansonsten Gift.
Seifenlauge bringt anscheinend nichts. Ich habe mich jetzt kürzlich belesen, dass es so eine Marienkäfersorte gibt, die... Aber ja, wahrscheinlich.
So ein Zitronenbaum ist ziemlich empfindlich.
Ja, der ist ziemlich empfindlich. Wahrscheinlich wird es auf diese Stäbchen hinauslaufen, die man dann reinstecken muss in die Erde.
Ich hoffe es. Wollen wir zum Anfang ein bisschen Statistik machen? Ich habe gedacht, da haben wir es weg, die Zahlen vorneweg. 8-mal Gold, 9-mal Platin, es gab ein Bambi, ein Echo, eine goldene Europa. Und dann habe ich eine schöne Statistik gelesen. Der Song, also der Lemon Tree, soll in den vergangenen Jahren jeden Tag pro Minute 7-mal irgendwo auf der Welt gelaufen sein. Das habe ich dann einfach mal ausgerechnet. Das sind dann 109.500.000 Mal. Das ist schon richtig viel. Bei Spotify heute früh 629 Millionen, bald sind es 630 Millionen Mal gestreamt. Bei YouTube 136 Millionen Mal. Puh. Und dazu gibt's 140 weitere Songs. Das ist ja nur der eine der mit dem Peter Freudenthaler so berühmt geworden ist.
Hängen weit hinterher. Ja. Deshalb auch der Titel von dem Buch. Ich bin ja zu diesem Buch gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte ja vor 2 Jahren noch nicht gewusst, dass ich ein Buch schreiben werde.
Und von wem kam die Initiative?
Aber ich habe immer gesagt, wenn ich jemals ein Buch schreibe, dann nenne ich es mein Leben als Zitronenbaum. Die Initiative kam, ein Verlag kam auf mich zu und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Sie sehen da Potenzial, dass es Menschen interessieren könnte, diese Geschichte. Mhm. Und ich war im ersten Moment eher so ein bisschen verstört und dachte mir, und das ist jetzt nicht irgendwie, das soll jetzt nicht irgendwie so klingen, als würde ich damit hausieren gehen. Ich konnte mir nicht vorstellen, wer interessiert sich für ein Buch von mir so großartig. Und der zweite Gedanke war dann einfach, naja, ich hab Kinder und irgendwann mal Enkel und vielleicht ist es für die ja ganz schön, wenn sie von ihrem Papa oder Großvater oder Urgroßvater lesen können, was der so gemacht hat in seinem Leben. Ich würde tatsächlich gern ein Buch in Händen halten von meinen Eltern oder meinen Großeltern. Mhm. Das gibt's leider nicht. Mhm. Und dann war einfach so, okay, wenn der Verlag meint, das machen wir, dann machen wir das jetzt einfach. Und
das ist ja eine schöne Mischung. Ich habe es mit großem Interesse gelesen. Ja, schön. Eine schöne Mischung aus Musikgeschichte. Also wie ist das eigentlich alles passiert? Da sind auch lustige Geschichten dabei. Mhm. Mit diesem Riesenerfolg und mit dem alles, was davor passiert ist. Und wie die Band sich dann getrennt hat und wie die neue Band zustande gekommen ist. Also Musikgeschichte um den Hit, um Fool's Garden rum. Aber auch viele ganz persönliche Geschichten, die mich auch ganz berührt haben. Du hast offenbar ein sehr enges Verhältnis zu deinen Eltern gehabt, die tauchen immer wieder auf und das ist...
Ja, ich hatte das Glück, dass ich echt in eine tolle Familie hineingeboren wurde mit Eltern, die mir viel Freiheit geschenkt haben und immer ganz großes Vertrauen in mich hatten und das war, ja, ich bin schon wirklich beschenkt vom Leben und bin mir dessen aber auch, bilde mir zumindest ein, immer bewusst gewesen und habe auch vielleicht deshalb ich habe mich schon gefreut über den Erfolg und es war immer mein großer Wunsch, Musiker zu werden, von der Musik leben zu können und in einem gewissen Alter hatte ich auch davon geträumt, Popstar zu sein und das ist ja alles in Erfüllung gegangen irgendwie, aber ich habe es glücklicherweise nie zu persönlich genommen, bilde ich mir ein. Ich kann mich über das alles freuen, aber ich bin mir auch immer wieder bewusst über dieses große Glück, was ich in den Händen halte und was glaube ich in unseren Breitengraden viele Menschen in den Händen halten. Schon allein die Tatsache, hier bei uns geboren zu sein.
Ein Leben in Frieden führen zu können, wo man sich keine Sorgen machen muss, dass das Haus nicht mehr steht morgen, wenn ich nach Hause komme, in dem ich jetzt gewohnt habe.
Ja, und diese Erzählung auch von meinen, diese Erzählungen, die mich seit meiner Kindheit begleitet haben, von meinen Eltern, auch von meiner Großmutter, die bei uns im Haus lebte, vom Krieg, wie das alles war. Und ich hatte als kleines Kind schon immer Angst vor Krieg und habe mich immer darüber gefreut, dass wir das nicht haben und dass wir einen Zustand haben, in dem es bei uns alles gibt. Meine Tochter hat irgendwann mal, meine große Tochter war die noch ganz klein, in der Küche, die stand irgendwann in der Küche und hat den Wasserhahn aufgedreht und dann guckt sie mich an und sagt, Papa, wo kommt das eigentlich her? Das hat mich in dem Moment so gefreut, dass mein Kind mit seinen 4 oder 5 Jahren, so alt war die damals, sich Gedanken drüber macht, wo das Wasser herkommt, dass es nicht normal ist, dass es aus diesem Metallkran da kommt. Und das ist also mein Plädoyer die ganze Zeit, dass ich immer versuche, auch in Zeiten, wo die Menschen so viel jammern und so viel klagen. Und natürlich gibt es Dinge, die liegen im Argen, auch bei uns. Aber dass man sich doch immer wieder bewusst macht, was wir eigentlich alles haben, wie gut es uns eigentlich trotz allen Dingen, die es natürlich auch zu kritisieren gibt, geht.
Ja, auf jeden Fall. Keine existenziellen Ängste, das ist schon...
Ja, es gibt auch Leute, die haben existenzielle Ängste auch bei uns und das klingt dann immer blöd, wenn jemand wie ich dann sagt, sollen sich nicht so viel beklagen, aber letztendlich denke ich mir, wenn man es reduziert auf das, was wir als Menschen wirklich brauchen, außer der Liebe unserer Mitmenschen, und dann ist es Wasser, was zu essen und ein Dach über dem Kopf und vielleicht eine Heizung. Und es gibt ganz viele Menschen, die haben weder das eine noch das andere. Mhm. Wenn man jetzt gerade so nach Gaza guckt, was ich ganz furchtbar finde, oder auch die Leute, ein guter Freund von mir, der war Hat früher in Russland für die DPA gearbeitet. Den habe ich bei unseren ersten Russlandbesuchen dort kennengelernt. Ist inzwischen wieder in Deutschland, war jetzt aber vor 2 Wochen in Kiew, um einen Bericht zu machen. Und der hat mir von dort aus ein kleines Video geschickt, wie er spät nachts in die Metro fahren muss, weil es Alarm gegeben hat. Mhm. Und diese 1,5 Minuten Fahrt da in die Metro, ich kenne ja auch diese tiefliegenden Metrostationen aus Russland, diese wunderschönen Metrostationen. Ja. Aber da dann nachts runterfahren zu müssen, weil es Alarm gibt, unvorstellbar.
Ja.
Und wir gucken das halt, um es mal überspitzt zu sagen, wir sitzen da und gucken Nachrichten und amüsieren uns letztendlich mit diesen Nachrichten.
Ja.
Machen kurz danach wieder was anderes. Aber und ja, das ist mir einfach auch nicht immer, aber meistens bewusst, dass es...
Du bist ja auch einer, der sich immer engagiert hat, auch neben der Musik. Du hast dich ja immer in sozialen Projekten auch engagiert. Du hast auch immer deine Meinung gesagt. Viele Künstler versuchen sich ja auch so ein bisschen wegzuducken, um nicht anzuecken, weil das Beste ist ja natürlich, man ist bei allen Menschen beliebt. Man eckt irgendwo an, wenn man seine Meinung sagt. Mhm. Was bewegt dich da? Was ist der Antrieb dafür zu sagen, eben, ich will nicht einfach nur vom Zitronenbaum singen?
Naja, ich bin ein Mensch, der jetzt in erster Linie sich nicht definiert über den Erfolg mit dem Zitronenbaum. Wie gesagt, es freut mich ganz arg, so ein Lied zu haben und auch seit 30 Jahren
alle können es.
Seit 30 Jahren Musik machen zu dürfen, nicht zuletzt, weil wir diesen Song hatten, aber auch, weil wir unseren Traum so verfolgt haben. Aber ich definiere mich nicht nur darüber, sondern ich habe Familie, ich habe Kinder, ich habe ein Leben abseits dieser musikalischen Geschichte und habe natürlich auch eine Meinung, eine politische Meinung, die sich im Lauf meines Lebens dann auch ein Stück weit geändert hat. Und dann denke ich immer wieder, es gab schon immer Leute in meinem Umfeld, die eine andere Meinung hatten als ich, auch politisch, die gibt es auch heute noch. Ich möchte die aber nicht darüber nur definieren, was die denken, sondern habe eher das Bedürfnis, mit denen auch darüber zu sprechen und zu versuchen, denen meinen Standpunkt zu zeigen, um was es da geht. Mhm. Und momentan habe ich einfach das Gefühl, und das ist seit Corona natürlich ganz, ganz stark geworden, dass alle so verbittert sind und sich irgendwie auskotzen in diesen sozialen Medien, wo man so anonym irgendwie seine Meinung loslassen kann. Und dass wir da irgendwie, da müssen wir echt aufpassen, dass wir als Gesellschaft nicht die Verbindung zueinander verlieren. Und ich möchte mich nicht verschließen den Leuten, die jetzt eine andere politische Meinung haben als ich, sondern ich möchte gern mit denen reden. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren, das war ein ganz bewegender Moment es war in Erfurt, da hatten wir gespielt und ich bin spät nachts, wir hatten dann noch gefeiert irgendwie bei irgendwelchen Leuten, die auch auf dem Konzert waren, Spaghetti gekocht mitten in der Nacht und Wein getrunken. Und ich bin irgendwann zum Hotel zurückgelatscht. Und da war augenscheinlich ein Neonazi auf der anderen Straßenseite, ganz, ganz allein, ziemlich besoffen. Und der hat so, oh, scheiß Ausländer gerufen. Und dann bin ich mit dem ins Gespräch gekommen. Und wir haben darüber geredet und der kam dann so ein bisschen zur Vernunft wieder in diesem Gespräch. Und am Schluss hat er geheult. Ich weiß gar nicht mehr warum genau, aber das war eigentlich ein richtig lieber Kerl, der einfach, Entschuldigung für die Wortwahl, der einfach so einen Scheiß in die Welt geschrien hat, ohne irgendwie, keine Ahnung, was mit dem vorher passiert war, aber der war, es war echt ein bemitleidenswerter Kerl, mit dem ich mich dann ganz gut verstanden habe. Und ich hoffe, dass er das nicht mehr geschrien hat hinterher. Aber
wusste der, wer du bist?
Oder nee, der wusste nicht,
wer ich bin. Du hast es ihm dann auch nicht irgendwie gesagt, hallo, ich bin hier der vom Lemon Tree?
Mach ich prinzipiell nicht.
Das ist es. Noch nie gemacht. So, guten Tag, ich bin hier der Peter Freudenthaler. Den Volker Namen kennen Sie von Lemon nicht, aber Lemon Tree kennen Sie. Ich bin der.
Volker würde jetzt sagen, wir sind tatsächlich mal, das war zu den Hochzeiten 96, in die Polizeikontrolle gekommen, wo ich tatsächlich viel zu schnell gefahren bin, auf dem Weg von Frankfurt zurück nach Pforzheim, und dann kam die Kelle raus, dann hatten uns ein Fahrzeug überholt und haben uns angehalten, und wir hatten aber einen Termin, und deshalb habe ich dem so irgendwie einen Autogrammstundentermin oder sowas, und deshalb habe ich dem gesagt, Entschuldigung, wir sind unterwegs, Fool's Garden, wir haben eine Autogrammstunde, wir müssen pünktlich dort sein, ich muss einfach schneller fahren, und ich nenne jetzt keine Namen, aber der Herr hat dann Verständnis für uns gehabt mit seinem Kollegen und hat aber die CD, die wir ihm dafür angeboten haben, nicht angenommen.
Nicht genommen.
Er hat gesagt, das darf er nicht machen.
Das wäre dann Bestechung.
Ja, das war so. auch ganz gut. Aber es war wirklich ganz nett, dass die ein Auge zugedrückt haben. Und da habe ich dann schon gesagt, dass wir sind die von Fool's Garden mit Lemon Tree. Aber sonst ist mir ganz ehrlich, es gibt ja so Situationen, dass manche Leute meinen, sie müssen mich dann irgendwie outen, wenn sie mit mir irgendwo hinkommen. Das heißt, weißt du, wer das ist? Mhm. Ich denke mir so, boah, hör auf, das will ich nicht.
Ich bin Peter.
Ja, das klingt jetzt alles so mega bescheiden, aber das ist mir dann eher unangenehm. Ich genieße es, wenn die Leute mir begegnen, ohne dass sie wissen, wer ich bin. Dann kann ich auch diese Menschen besser einschätzen in der Regel.
Das verändert natürlich die Situation, wenn man...
Mir werden oft gefragt, was macht Erfolg mit dir? Der macht mit einem selber nicht so viel. Also ich war...
Nicht?
Währenddessen und danach noch der gleiche. Mir ist es nicht zu Kopf gestiegen, aber für die Leute draußen ist man nicht mehr derselbe. Die nehmen einen anders wahr.
Ja.
Ne? Auch heute
ist so einen anders an, und es gibt ja auch manchmal so distanzlose Situationen, kann ich mir vorstellen.
Ja, es gibt auch viele Menschen, die sind in dem Moment, wo sie dich treffen und sind sich bewusst, wen sie da gerade vor sich haben, die sind dann so ein bisschen starstruck, dass ich dann oft denke, langsam, ich bin ganz normal, und die überspringen dann manchmal auch so diese Distanz und tun dann auch so, als würden sie einen schon ewig kennen.
Man hat ja manchmal auch einfach das Gefühl, man hat 100 Videos gesehen, man hat das x-mal gehört, genau. Man hat dem im Fernsehen sehr nah ins Gesicht geguckt, da hat man, entwickelt man das Gefühl, man kennt den.
Kenn ich ja so, auch, ne?
Ja.
Und deshalb kann ich das auch verstehen. Schwierig wird's inzwischen, oder ist es irgendwann geworden, dass die Menschen, die mir begegnen, auch wenn es nur kurz ist, die können sich meistens eher merken, wer ich bin, weil sie mich konnotieren mit diesem Zitronenbaum. Und ich kenne die dann für einen Moment und finde so ein Gespräch dann auch ganz nett. Und wenn ich die aber ein halbes Jahr später wieder treffe und die sagen, hallo, Mensch, dann weiß ich nicht mehr, wer das war. Und muss dann sagen, hilf mir mal auf die Sprünge, ich hab's.
Ja.
Das ist dann ein bisschen schwieriger. Es sind einfach zu viele Menschen in meinem Leben inzwischen.
Mhm. Wenn man, theoretische Frage, einfach so zum Kennenlernen, zum Vorstellen, wer dieser Peter Freudenthaler ist, wenn man eine Vermisstenanzeige aufgeben müsste, setzt den Fall, du bist weg, und man müsste irgendwie beschreiben, welchen Menschen sucht man. Natürlich kann man googeln, wie sieht der aus, klar, kein Problem, aber kann ja viele Menschen geben, die so aussehen. Aber es gibt nur einen Peter. Was müsste da drinstehen in so einer Vermisstenanzeige, um zu beschreiben, was das für ein Typ ist?
Oh weia, was für eine schwere Frage. Sie meinen jetzt, wenn man mich tot irgendwo finden würde?
Nee, irgendeiner sucht sie und sagt, ja, ich habe den jetzt schon 3 Tage nicht gesehen, helft mir mal, den zu finden. Und dann sage ich natürlich, ja, was ist das für ein Typ? Wen soll ich denn suchen?
Naja, ich würde zuerst mal auf die musikalische Ebene gehen und sagen, ich würde den einfach mal bitten, dass er mir ein Refrain von Lemon Tree vorsingt, ob ich die Stimme wiedererkenne. und ansonsten fällt mir das schwer, mich da selbst zu beschreiben.
Was ist das für ein Mensch? Ist das ein... Ich entwickle so das Gefühl, das ist ein ruhiger, bodenständiger Typ. Ein geerdeter Typ.
Ja, das bin ich durchaus. Es wird ja oft nicht als Kompliment erachtet, wenn jemand sagt, der ist so nett. Aber einer meiner besten Freunde sagte mal zu mir, Mensch Peter, genau das. Es ist ja kein Kompliment, wenn man das sagt, weil nett ist die kleine Schwester von Scheiße oder so. Aber du bist echt, du bist wirklich nett.
Ja, und es ist nicht als kleine Schwester gemeint.
Ja, und das hat mich dann doch sehr, sehr gefreut. Ich bilde mir auch ein, ich bin echt ein ganz, ganz guter Typ. Würde ich sagen, ich bin kein A-Loch.
Ja,
es ist, hab natürlich auch meine Magnum, kann auch doof sein und wenn mir irgendwas gegen Strich geht. Aber ich versuche schon eher, den Menschen freundlich zu begegnen und ohne Vorurteile. Wenn es dann nicht zurückkommt, wenn ich nett bin und irgendjemand ist blöd zu mir, dann kann ich schon auch doof werden, weil ich dann geht mein Temperament mit mir durch. Und dann kommt durchaus auch mal ein Wort aus meinem Mund, das so mancher nicht erwarten würde, was allerdings auch eine besondere Wirkung hat, genau.
Ja, wenn das dann aus dem sehr freundlichen Gesicht rauskommt, dann da war jetzt wirklich was
Böse. Ja, da habe ich ja durchaus schon ein paar Menschen erschreckt.
Wenn Sie jemand nach irgendwie den wichtigsten, den schönsten, den prägendsten Erlebnissen eines ja inzwischen mehr als 6 Jahrzehnten dauernden Lebens fragen würde, käme da Musik und Lemon Tree irgendwo unter den ersten 3 mit vor?
Ja, das ist natürlich für mich schon auch ein ganz zentraler Punkt gewesen. Seit den Mitte der 90er Jahre dreht sich um dieses Lied schon
viel.
Ganz viel, ja. Nicht meine ganze Welt, aber selbst in meinem familiären Bereich hat es natürlich reingespielt zur Situation, dass meine Eltern haben das ja noch mitgekriegt, alles. Und ich erinnere mich an ein Konzert auf der Waldbühne in Berlin, da haben wir im Vorprogramm von Pur gespielt, auf der großen Open-Air-Tour 96, hatte das im Buch dann auch thematisiert.
Gibt's
mein
auch
Papa
Fotos
war dabei und der steht. Ja, und mein Papa steht hinter der Bühne und ich komme von der Bühne nach dem Zugabegeben und die ganze Waldbühne hat gesungen und mein Papa da so stolz zu sehen. Ich krieg jetzt eine Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Das war schon auch für mich echt ein ganz bewegendes Gefühl. Oder meine mittlere Tochter Annabelle kommt aus der Schule und sagt, Papa, jetzt ist es soweit, sag ich was, jetzt nehmen wir es im Musikunterricht durch.
Und hat sie das gut gefunden oder war es ihr auch so ein bisschen peinlich? Das ist ja dann auch.
Gott sei Dank war es meinen Kindern, das war immer so ein bisschen die Sorge, die ich hatte. Hoffentlich ist es meinen Kindern nicht irgendwann peinlich oder. Nee, es war ihnen nicht peinlich, ganz im Gegenteil, die freuen sich auch darüber, die sind auch stolz drauf und das ist ganz schön. Ich weiß nicht, wie ich gewesen wäre mit meinem Papa. So
mit 15 sind ja Eltern schnell mal peinlich.
Ja, also das habe ich natürlich auch. Meine große Tochter hat auch, als ich sie zur Schule gebracht habe, irgendwann mal zu mir gesagt, Papa, kannst du mich hier schon rauslassen? Ich glaube, das...
Du siehst so hippie-mäßig aus.
Ich glaube, da ist keine Elterngeneration vorgefeit. Und für mich wäre es auch, obwohl meine Eltern toll waren, aber so im Alter von 14, 15 hätte ich wenn ich mit Freunden in der Stadt unterwegs war, da wollte ich meinen Eltern nicht begegnen. Das sind einfach so ein paar No-Gos. Genauso wenig kann man sich ja seine eigenen Eltern beim Sex oder so vorstellen. Ne? Das sind so...
Muss man ja auch nicht.
Muss man auch nicht, aber es sind ja trotzdem solche Dinger, wo... Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass es diese Bereiche gibt, die nur der jeweiligen Generation... zur jeweiligen Generation gehören. Und
wenn ich das richtig im Blick habe, war das jetzt nicht so der Musikerhaushalt. Ihr Vater hat beim Daimler gearbeitet, wie man das hier so schön sagt. Ihre Mutter hatte Vorfahren mit einer musikalischen Karriere. Wie ist die Musik zu Ihnen gekommen oder Sie zur Musik, wie auch immer man das sagt?
Also ich habe schon immer gern gesungen. Und dann hatte ich mit 4 Jahren.
Mit 4 schon?
Okay. Beziehungsweise es muss noch ein bisschen früher gewesen sein. Meine Oma, die hatte so eine Musiktruhe mit 2 Lautsprechern links und rechts. Dann konnte man so einen Deckel hochklappen und da war da ein Plattenspieler. Und da konnte man mehrere Schallplatten drauflegen. Die fielen so eine nach der anderen runter. Wenn die eine zu Ende war, ist der Tonarm zurückgegangen, dann ist die nächste runtergefallen. Und da war eine dabei, eine Platte, die hieß Itzi Bitsi Teeny Weeny Honolulu Strand Bikini. Oh, Sie ja. kennen es vielleicht auch. Es war ihr Itzi Bitsi Teeny Weeny Honolulu Strand Bikini.
Uiuiui,
und das ja. war mein erster Ohrwurm. Und den hab ich, das habe ich rauf und runter gehört. Das fand ich so toll, dieses Lied. Und dann trat irgendwann Heintje in mein Leben mit Oma so lieb und Mama. Und da muss ich so 4 Jahre alt gewesen sein.
Das ist natürlich näher dran als irgendwie eine aus Kinderperspektive ältere Frau, die Itzi Bitsi singt.
Ja,
der Heintje war ja damals auch irgendwie noch Kindersopran.
Ja, aber die ältere Frau, die klang gar nicht wie eine alte Frau. Das war okay. einfach so eine hohe Stimme. Und Katharina Valente war das, glaube ich. Ne? Und da hatte ich ja nur keinen Bezug zu der Person, die das singt. Das war einfach dieses Lied.
Ja.
Und das muss irgendwie da so ein Urknall bei mir gewesen sein, wo ich gespürt habe, singen macht was mit mir. Ich war nie ich war eher ein unsicheres Kind und so ein kleines Sensibelchen und habe mich nie so in den Vordergrund gespielt, habe aber immer das Gefühl gehabt, wenn ich singe, dann bin ich so bei mir und dann ist mir alles egal außenrum. Und meine Eltern wurden dann auch oft darauf angesprochen, euer Peter, so bei uns im Dialekt hieß es dann, euer Peter ist wieder singend durchs Dorf gelaufen, wo ich mich dann auch wirklich vergessen konnte. Und dann hatte ich relativ schnell den Schluss gefasst und es auch meiner Mutter gegenüber postuliert, ich will Sänger werden. Und meine Mutter meinte dann, wenn du Sänger werden willst, dann musst du gucken, dass du auch ein Instrument spielen kannst. Guck mal, Udo Jürgens kann auch Klavier spielen. Meine Mutter war so Udo Jürgens. Fan würde ich nicht gerade sagen, aber die fanden ihn ganz toll. Und das hat mir eingeleuchtet. Und dann habe ich Klavierunterricht gekriegt. Wir hatten Klavier zu Hause. Es war ja ein musikalischer Haushalt, geprägt durch meinen Urgroßvater, der Chorkomponist war. Und dann habe ich eine ganz klassische Klavierausbildung gekriegt.
So nahm es seinen Lauf. Und der Ingenieurpapa hat sich nie Sorgen gemacht?
Aber mein Papa war nicht Ingenieur, der war Metallschweißer. Ja, der hat sich zwar immer so angezogen wie ein Ingenieur, mein Papa kam aus Wien, ist ganz früh mit 17 Jahren nach Berlin abgedüst, weil die Familie auch nicht besonders viel Geld hatte. Der musste irgendwie für sich selber nach sich selbst gucken und ist dann ganz schnell Vater geworden mit ganz jungen Jahren. Mhm. Und was wollte ich jetzt gerade sagen?
Naja, über ob viele, der sich viele Sorgen Umwege. Gemacht hat, war so, die Mutti ist klar, die hat irgendwie so ein Verständnis
der hat sich auch keine Sorgen gemacht. Und das war ja auch nur, ich bin ja noch zur Schule gegangen zu der Zeit. Und das war ja auch für meine Eltern wahrscheinlich noch so, okay, der Bub, der hat jetzt irgendwie einen Traum und mal sehen, was draus wird. Aber das war nie so in die Art, dass ich mich nicht ernst genommen gefühlt gehabt hätte, sondern.
Und es hat sich auch jemand gesagt, du musst mal was Ordentliches machen und nicht hier nur so Flausen im Kopf.
Ich hatte schon die Ratschläge auch. Es kann nicht schaden, wenn man einen richtigen Beruf lernt. Und und das hat sich mit dem Sängerwerden hat sich ja auch irgendwann wieder so verflüchtigt. Mit 10 Jahren bei der Fußballweltmeisterschaft, oder war ich schon 11, 1974, wollte ich dann zwischenzeitlich auch Fußballweltmeister werden. Das hat sich dann nach meinem ersten Einsatz in der C-Jugend relativ schnell wieder gelegt, weil ich dann gemerkt habe, dass mein Talent nicht unbedingt ausreicht.
Aber drunter war es nicht. Also es war Popstar oder Fußballweltmeister. Das
so,
war schon so irgendwie
bisschen,
schon ganz groß.
So immer. Ein bisschen wahnsinnig war ich dann wahrscheinlich schon. Ja, ich so dieses Gefühl, ich habe relativ schnell, als Gerd Müller das 2:1 geschossen hat beim Endspiel 1974, da habe ich für mich schon so das Gefühl gehabt, was muss das für ein Erlebnis sein, wenn man dieses entscheidende Tor schießt und das ganze Land brüllt und freut sich darüber. Das muss ja dieses innere orgasmatische Gefühl, was man dabei erlebt, das hat mich schon immer gereizt. Und ist auch ein tolles Gefühl, auch wenn du auf einer Bühne stehst und deinen Song singst und das ganze Auditorium singt diesen Song mit. Schon der Moment, es gibt also eine Schallplatte von den Eagles, die ich als junger Mann mit 16 oder 17 hatte, Hotel California Live. Da fangen die an mit Hotel California zu spielen, als dieses Du, On a Dark Desert Highway, wenn der anfängt, On a Dark Desert Highway zu singen und 80.000 Leute schreien vor Glück, weil sie ihren Song erkennen.
Ja.
Das war schon so ein Gefühl, wo ich mir gewünscht habe, das will ich auch mal haben. Und ich kann jedem nur empfehlen, das ist wirklich ein tolles Gefühl.
Und hat sich das, was du dir als Kind vorgestellt hast, hat sich das dann verwirklicht in dem Leben als Musiker, das du jetzt seit mehr als 30 Jahren führst? Es ist ja nicht nur der Hit und 80.000 singen mit. Es ist ganz viel Arbeit. Es ist Enttäuschung sicher auch. Mhm. Man muss irgendwie einen Frieden damit machen, dass es Hits gibt und andere Musik, die genauso aus dem Herzen kommt, ja, und die nicht so ankommt.
Es ist wie im normalen Leben auch, Höhen und Tiefen hat man überall. Und wenn man mal aber so zwei, dreimal so eine Tiefe durchlebt hat, und dann, also für mich war irgendwann klar, das überlebe ich und dann kommt auch wieder, dann kommt auch wieder ein Berg oder eine Höhe. Und ich habe relativ schnell gemerkt, ich hatte mich im ersten Moment, als der Erfolg losging, war ich eher verunsichert, weil ich Angst hatte vor dem, was da auf mich zukommt. Ich habe dann schon gespürt, so auf einmal ruft die Bild-Zeitung bei mir zu Hause an mit einem Medium, mit dem ich eigentlich überhaupt nichts zu tun haben wollte. Mhm. Und das war alles so, ich war bei allem so aufgeregt, auch mit das erste Mal bei der Plattenfirma zu sein, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das erste Mal bei so einem Privatsender eingeladen zu sein. Das waren immer diese Herausforderungen, diese Challenges, denen ich mich gestellt habe und an denen ich dann letztendlich auch gewachsen bin. Aber ich hatte nie so dieses mega Hochgefühl, dass ich durchgedreht bin vor Glück, sondern ganz im Gegenteil, am Anfang war eher Angst, was passiert da jetzt gerade? Und dann gab es natürlich Momente, wo ich auch mega glücklich war, aber kleines Beispiel, man spielt ein Konzert, alle jubeln dir zu und alles ist toll und dann ist das Konzert vorbei und eine Stunde später bist du auf deinem Hotelzimmer und bist allein, ja, genau. Und ich hatte durchaus vor dem Erfolg auch schon ganz viele, ohne die Musik, auch schon ganz viele glückliche Momente und habe mich glücklicherweise daran auch erinnert. Und ich war während dem Erfolg nicht glücklicher, als ich zuvor auch schon gewesen bin. Ich war schon immer ein sehr kommunikativer Mensch, habe immer schon einen großen Freundeskreis gehabt. Gott sei Dank konnte ich dann auch ganz gut auseinanderdividieren, wer meint es jetzt ernst und wer nicht. Kommt natürlich auch, wenn du dann plötzlich erfolgreich bist, dass dir alle an dir rumschnuffeln und dich jeder kennt. Und aber da bilde ich mir ein, hatte ich genug Menschenkenntnis, dass ich relativ schnell die Spreu vom Weizen trennen konnte. Und wie gesagt, das war auf lange Sicht, auch rückblickend, schon ganz gut, dass man den Erfolg genossen hat, aber nicht zu persönlich nahm. Und deshalb, ich kann auch solche Lebensläufe, egal wenn man anguckt, Elvis Presley, die ganzen Leute, die so mega erfolgreich wurden, Michael Jackson, das sind alles letztendlich tragische Figuren, die ihr Leben diesem Erfolg geopfert haben, wo man so als Zuschauer denkt, wow, das muss ja toll sein, in dieser Hemisphäre da unterwegs zu sein.
Erfolg aber ist schön, aber man muss ihn überleben.
Man muss ihn überlegen und man wird auch echt allein. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hatten wir auf dem Maimarkt in Mannheim gespielt, auch wieder vor Pur. Wir hatten diese ganze Open-Air-Tour von Pur im Vorprogramm bestritten. Und da bin ich nachts noch heimgefahren. Und am nächsten Tag saßen wir bei unseren Nachbarn im Garten und die hatten einen Grill aufgebaut und haben bei denen gegrillt. Und dann haben sie sich über die Fliesen unterhalten, die sie in ihrer Garage legen wollen. Und das war kein Moment von Hochmut, den ich verspürt habe, aber ich habe trotzdem in dem Moment gedacht, boah, das packe ich gerade nicht. Ich will mich jetzt gerade nicht über... Ich komme gerade aus einem ganz anderen Film. Das ist, da fiel es mir auch schwer, in dem Moment diesen Switch zu machen, dieses Umschalten wieder.
Ja.
Aber natürlich ist das das normale Leben und ich bin leidenschaftlicher Handwerker. Ich habe tatsächlich auch schon mein eigenes Bad gefliest. Aber echt? in dem Moment war mir das too much. Da hat mir dann auch meine Band gefehlt in dem Moment, mit der ich, Gott sei Dank hatte ich eine Band, mit der ich mich dann immer wieder kurzschließen konnte. Ich stelle mir dann so oft vor, wenn man ganz allein unterwegs ist und hat niemanden, mit dem man sich austauschen kann. Du kannst ja auch nicht heimkommen und deiner Frau ständig erzählen, boah, die haben alle gejubelt und ich bin so toll. Und aber wenn man zu fünft ist, wie wir das waren, dann konnte man sich schon auch gegenseitig
Das ist schon auch eine zweite Familie dann,
genau.
Wenn man so eng und so viel miteinander zu tun hat und so. Gab es damals einen Plan B? Also so, hast du dir irgendwann gesagt, wir machen jetzt, du hast ja zeitig angefangen, Musik zu machen, du hast erzählt, dass du das schon immer wolltest, dass das schon immer irgendwie mit dabei war, aber du konntest natürlich davon nicht leben. Du hast Klavierbauer und Cembalobauer Lehre gemacht, du hast einen längeren Zivildienst gemacht, du hast ein Stück studiert und nebenbei gejobbt, also viele Dinge gemacht. Hast du dir irgendwie so eine Deadline gesetzt, gesagt, bis dahin probieren wir es und wenn es bis dahin nichts geworden ist, also bis zum 30. Geburtstag oder was weiß ich, dann machen wir was anderes?
Ich hatte noch nie einen wirklichen Plan. Ich habe auch diese Klavierbauerlehre eigentlich nur gemacht, weil meine Mutter zu mir sagte, Mensch, lern doch Klavierstimmer. Wenn der Klavierstimmer zu uns kommt, der ist eine Stunde da, der kriegt 100 Mark. Leichter kannst du dein Geld nicht verdienen. Das hat mir eingeleuchtet und ich dachte, dann mache ich eine Klavierbauerlehre. Und habe mich dann umgeguckt, wo ich eine Klavierstimmer mache, eine Klavierstimmerausbildung, und habe mich umgeguckt. Und alle haben mir aber abgeraten, nicht nur Klavierstimmer zu lernen. Als Klavierstimmer sei man ein amputierter Klavierbauer. Und manchmal muss man halt auch eine Saite tauschen oder eine Taste reparieren. Und das hat mir eingeleuchtet. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe eine Lehrstelle gekriegt bei Bechstein, also bei echt einer renommierten Firma. Das war der letzte Betrieb, den ich anvisiert hatte. Alle anderen, bei denen ich war, hieß es, bis 2 oder 3 Jahre warten. Die Ausbildungsplätze sind nicht so breit gestreut in diesem Segment. Aber da bin ich vorgefahren mit meinem 2CV damals, habe geklingelt, der Chef hat mich reingelassen und sagte, Sie können nächstes Jahr bei uns anfangen, aber ich möchte, dass Sie vor ein Jahr Schreiner lernen. Und dann bin ich auch wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Bis dato habe ich mit Schreinern nichts am Hut, diese Schreinerausbildung gemacht. Und da profitiere ich heute noch davon. Ich bin dem heute noch dankbar dafür, dass ich einfach, ich kann mir selber ein Fenster bauen oder einen Tisch oder ein Bett und ein Schränkchen, was auch immer. Wow. Das ist, da habe ich auch tatsächlich.
Gibt es eine Werkstatt?
Wie bitte?
Gibt es eine Werkstatt
im Keller? Ich habe tatsächlich eine kleine Werkstatt zu Hause mit einer Hobelbank und so, ja. Ja, und da habe ich auch relativ früh, das war mir auch schon zu Schulzeiten, wir haben ja auch im Westen, haben wir ja auch über Karl Marx gelernt und
echt,
das schien, ja klar, das schien mir schon immer einleuchtend, so mit Selbstverwirklichung bei der Arbeit und das fand ich schon
ein die Entfremdung der Arbeit
ehrenwertes Ziel, dass man irgendwas tut, wo man am Abend nach Hause kommt und das Gefühl hat, man hat was Produktives gemacht, finde ich nach wie vor ganz arg wichtig. Und ich habe dann auch die andere Seite kennengelernt, als ich so bei Mercedes so Ferienjobs gemacht habe und 6 Wochen lang das linke vordere Scharnier an die Motorhaube montiert habe. Das macht nicht wirklich glücklich. Da ist es schön, dass man viel Geld verdient, aber so das Gefühl, dass ich was gemacht habe für mich, außer der Erfahrung, dass ich das nicht machen will mein ganzes Leben lang, habe ich da nicht gemacht. Und mit dieser Arbeit mit Holz, wir haben da ganz viele Sachen gemacht, ein Schachbrett gebaut, ich habe furnieren gelernt, ich habe gelernt, wie man hobelt, wie man Zinkenverbindungen macht, wie man Schlitz und Zapfen macht. Und
Können Sie das noch?
Das kann ich tatsächlich noch, ja. Und dann habe ich mit der Klavierbauerlehre angefangen und hatte das große Glück, dass ich bei Bechstein auch wirklich gefördert wurde, was das Stimmen anging. Und habe mir dann, nachdem ich dann mit dem Studium begonnen hatte, mein Studium damit finanziert, mit Klavierstimmung. Und das war dann tatsächlich so, wie es meine Mutter gesagt hat. Da hat man halt
leichtes Geld verdient,
4 Klaviere wirklich gestimmt und ist mit 4 bis 500 Mark nach Hause gegangen. Und da musste ich aber nicht jeden Tag arbeiten, sondern habe dann einen Tag, ich hatte dann noch bei der Firma Schleile in Karlsruhe so eine freie Stelle, wo ich einmal die Woche dann Lagerstimmungen gemacht habe. Und
also Klaviere, die auf Lager standen?
Na, das ist ein großes Musikhaus und die hatten im Keller eine ganz große Klavier- und Flügelabteilung. Und da musste man einfach nach dem Rechten sehen und die immer wieder auf Vordermann bringen und stimmen.
Witzigerweise, weil die verkauft werden sollten.
Genau. Und witzigerweise gab es da ein Geschäft, das ist direkt in der Fußgängerzone in Karlsruhe. Und da gibt es ein Schaufenster. Und in dem Schaufenster stand auch immer ein Klavier, das gestimmt werden musste. Und da saß ich dann ab und zu mal drin, dann kamen Passanten vorbei und habe ab und zu mal geguckt und sind aber weitergelaufen. Und in diesem Schaufenster haben wir tatsächlich kurz nachdem Lemon Tree auf die 1 gegangen ist, 96, eine Autogrammstunde gegeben. Die konnten diese Schaufensterflügel aufmachen. Ach, und da stand schön. Der ganze Platz voll mit Leuten und wollte ein Auto, und die wollten alle ein Autogramm. Und ich dachte mir dann auch, was für ein Wahnsinn. Da saß ich immer, hat sich kein Schwein für mich interessiert. Und auf einmal nur wegen diesem Lied wollen alle was von mir wissen. Und da konnte ich aber auch schon ganz gut trennen. Okay, die meinen nicht wirklich mich, sonst wären die auch schon damals stehen geblieben und hätten gemerkt, dass von mir irgendeine Schwingung ausgeht vielleicht.
Aber damals war das Fenster zu.
Damals war das Fenster, genau.
Das hat ging das mit den Schwingungen nicht so gut. Ja, ja. Und du hast ja dann noch in dem Musikhaus gearbeitet, als es Lemon Tree schon gab und als das auch schon im Radio gespielt wird. Hast du da so heimlich immer mitgesungen? So.
War auch so ein Moment, wenn das dann, wir hatten damals immer SWF 3 in der, es gab auch eine Werkstatt dazu, wenn ich in der Werkstatt stand und ich habe dann so alte Gehäuse, neue Innenleben eingebaut, dann lief SWF 3 und dann kam dann öfter mal die Durchsage und jetzt kommt wieder dieser Song von der Band aus Pforzheim, bitte rufen Sie nicht mehr an, die Jungs heißen Fool's Garden, aber die Platte ist noch nicht erhältlich, deshalb spielen wir es jetzt hier. Das war ja am Anfang ganz schwierig, wir hatten ein kleines Label, dass die Platte veröffentlicht hatte, aber das war wirklich so ein kleines Plattenlabel, die kam gar nicht hinterher, um diesen Song in die Läden zu stellen. Dann kam immer wieder die Doris Gutknecht von der Firma Schleide, von der Plattenabteilung zu mir runter und sagte, Peter, du musst was machen, es war schon wieder jemand da und wollte eure Platte kaufen, wir müssen eure Platte bestellen können, die kommen in 2 oder 3 Wochen nicht mehr. Und dann ging das aber alles ganz schnell, dass dann plötzlich die großen Majors auch gemerkt haben, da ist gerade was am
Und da entstehen. Ging das dann auch ganz schnell, dass die dann wirklich Platten da waren?
Das ging dann tatsächlich relativ schnell. Die haben aber wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Also wir haben in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion dann auf der Autobahn uns dann mit allen möglichen Vertretern von den Major-Companies getroffen und letztendlich der kleinen Firma Intercord in Stuttgart den Zuschlag gegeben. Und die haben wirklich in ganz, ganz kurzer Zeit alle Maschinen angekurbelt und dann ging es relativ flott. Da wurde also bis dato war es ja nur so ein süddeutsches Thema und dann ist es ganz schnell in der ganzen Republik losgegangen und in Österreich und in der Schweiz. Und
es war ja international dann auch ein Hit. Ja. Kannst du irgendwie so analytisch beschreiben, wie aus einem Song, der ein Hitpotenzial hat, das hast du ja wahrscheinlich auch schon gespürt gehabt, dass das was ist, das ist so eine eingängige Melodie, das hat so eine leichte Melancholie, aber nicht so viel. Wie daraus ein Welthit wird?
Ich glaube, die große Kunst liegt darin, dass man nicht großartig künstlerisch begabt ist, aber dass man in so einem Moment, wo man so eine Idee hat, nicht groß drüber nachdenkt, dass man es mit Nichtwollen macht, sondern einfach das umsetzt, was durch einen durchgeht in so einem Moment. Es ist ja so ein Impuls, der dich erreicht, wenn du einen Song schreibst und mit ganz bestimmten Erfahrungen ist man nicht mehr so naiv oder so frei, da denkt man dann ab einem gewissen Zeitpunkt eher so über die Produktion nach, kann ich das machen oder kann ich das nicht? Ich versuche so rum zu erzählen. Die Idee kam und da war ganz viel gleich da. Da waren diese Pizzicato-Strings am Anfang und auch diese Tuba mit dem das ist so ein Klischee ja eigentlich, dass man so eine Tuba diese Quinte da nach unten spielen lässt. Und auch selbst der Name vom Song, ich habe so rumgeklimpert und da war plötzlich Wonder How, Wonder Why und plötzlich kam dieser Lemon Tree dazu. Im ersten Moment habe ich gedacht, was soll der Lemon Tree, macht überhaupt keinen Sinn.
Das klingt ja auch nicht so, als wärst du ganz viel in Italien gewesen.
Nein, überhaupt nicht. Und das hat aber einfach gut geklungen. Ich weiß heute noch nicht, warum mir Lemon Tree in den Kopf kam, aber das klang gut und deshalb wollte ich es so lassen. Und nachher dachte ich, aber eigentlich macht das gar keinen Sinn. Und dann dachte ich, aber es kennt uns ja noch auch niemand. Dann ist ja ganz egal, ich kann ja schreiben, was ich will. Und als wir am nächsten Tag, als ich bei Volker war und dem den Song vorgestellt habe, wir haben ja immer alles zusammen produziert, da sagte er gleich, lass uns machen, das ist ein Hit. Meine Freundin, die am Tag zuvor zu mir zu mir kam.
Die sie warten lassen hat.
Genau.
Und in dieser Zeit ist dieser Song, jedenfalls die Idee entstanden. Und ich habe mich immer gefragt, hat er sich jemals bei der Frau bedankt, dass sie nicht pünktlich gekommen ist?
Ja, ja. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht mehr genau sagen, war sie so unpünktlich oder so. Ich hatte einfach nur Zeit, um zu klimpern. Und sie war die Erste, die das gehört hat. Sie sagte tatsächlich auch gleich, wow, das ist ein Hit. Ohne dass wir wussten, dass es wirklich ein Hit werden würde.
Aber Sie haben ihr das dann gleich, Sie haben da gesessen, gewartet.
Genau, und habe ich so. Und
ich sitze hier in diesem langweiligen Raum.
Genau, das kam auch tatsächlich alles gleich. I'm sitting here in a boring room. Und mit Folge habe ich es dann zur Vollendung gebracht am nächsten Tag. Und da hatten wir unter anderem nach dem ersten Refrain noch keinen Text. Und dann sagte ich zu ihm, komm, dann mache ich einfach mal Dab, da, di, da, da. Und das war dann so gut, das war eine Verlegenheit. Genau, das war so eine Verlegenheitsgeschichte. Und die haben wir da aber drin gelassen. Einfach weil wir waren so jungfräulich mit allem und haben uns nicht großartig Gedanken gemacht, passt es in die musikalische Zeit gerade, war ja alles ganz anders zu der Zeit, passt es zu uns als Band überhaupt. Aber unsere Philosophie war einfach in diesem Fool's Garden schon immer, lass uns machen, was uns in den Kopf kommt und lass uns diese Ideen so anfüttern, dass sie am besten strahlen können. Und bei Lemon Tree war das einfach gleich so, das hat alles gepasst. Und das kam so aus dem Nichtvollen heraus. Und ich glaube, das ist das große Geheimnis. Deshalb war das auch so direkt und hat so viele Menschen so direkt getroffen. Man muss ja immer Fairness halber dazu sagen, es gibt auch Leute, die hassen diesen Song. Aber
sie hassen ihn vielleicht nicht, weil er ist, wie er ist, sondern sie hassen ihn, weil er so viel gespielt ist. Irgendwann ist es dann einfach drüber. Aber
genau,
das hat nichts mit dem Song zu tun.
Das war mit Sicherheit auch irgendwann mal drüber, ja. Aber es kann ja nicht jedem gefallen und man muss ja auch nicht jedem gefallen. Aber ich glaube, da waren wir auch tatsächlich so auf dem Höhepunkt unserer Authentizität, weil wir uns nicht drum geschert haben, was irgendjemand denkt, wie könnte es irgendjemand empfinden. Und diese Leichtigkeit, die hat man, glaube ich, so in der Art nie mehr, weil man doch immer diesen Erfolg so im Hintergrund hat und weiß, was und sich dann auch besser auskennt mit dem, ich war ja noch nie vorher auf einer Promoreise oder wir waren noch nie vorher im Fernsehen mit einem Song oder sind noch nie mit einem Flugzeug irgendwo hingeflogen. Man hatte so viele Dinge dann das erste Mal gemacht, dass man einfach diese Jungfräulichkeit in so vielen Bereichen verloren hat. Und will nicht sagen, dass wir unsere Songs anschließend konstruiert haben, aber man hat halt trotzdem so einen Erfahrungsschatz, den man in sich trägt. Und den kann man dann nie mehr so ganz loslassen.
Mhm. Man wird ja auch älter. Was mich interessierte, war ja, also meine These hinter dieser Frage ist ja, es gibt bestimmt viele solche Melodien auf dieser Welt, die keine Hits werden. Was macht aus dieser Idee einen Hit? Was muss da noch dazukommen? Oder kann man das nicht beschreiben?
Also es ist auf jeden Fall eine eingängige Melodie. Es ist so eine, ich würde einfach sagen, so eine Melodie, wo man auch das Gefühl hat, die hört man einmal und man kennt sie. Ich glaube, es gibt so universelle Tonfolgen im Kosmos. Und ich bin jetzt nicht kein spiritueller Mensch, aber
es muss sich aber auch irgendjemand spielen, es muss sich jemand verbreiten.
Na klar, das kommt so. Natürlich mit. Ja. Das gibt's natürlich, es gibt sicher viele Hits. Ich bilde mir ein, dass wir auch noch ein paar Hits haben, die aber nicht gespielt wurden, weil ganz viele
Radio irgendwas anderes gespielt hat. Gar nicht mal das nicht gespielt hat, sondern was anderes gespielt hat.
Ja, wir waren relativ viel im Baltikum und in Russland unterwegs und als wir das erste Mal in Litauen gespielt haben, haben wir einen Song gespielt, der war auch hier in Deutschland als Single veröffentlicht, der heißt Dreaming. Und von dem haben wir eigentlich gedacht, das ist ein Hit. Wegen dem haben wir auch bei der Polydor nochmal einen Plattenvertrag gekriegt, Anfang der 2000er Jahre. Die waren auch alle überzeugt, das ist ein Hit. Die zuständigen Redakteure bei den Radiostationen waren nicht dieser Meinung. Der Song wurde halt nur so unter ferner Liefen mal eingesetzt. Aber wir kamen nach Litauen, haben dort auf dem Festival gespielt, in Vilnius, in der Sports Arena. Und wir waren die dritte Band und wir spielen als fünften oder sechsten Song dieses Lied und die ganze Halle singt den Song mit und wir wussten das gar nicht. Das war in Litauen tatsächlich ein Radio-Hit. Das wurde vom dortigen staatlichen Radio rauf und runter gespielt. Wir hatten keine Ahnung, wirklich keine Ahnung davon. Das haben wir, wenn wir Lemon Tree irgendwo spielen, da wissen wir, das kennen die Leute überall. Und da war einfach Dreaming. Mhm. Wir sind von der Bühne wie berauscht gestürzt anschließend und das war echt ein ganz großartiger Moment. Da gibt es glücklicherweise auch ein Videozeugnis davon.
Und sieht man ihnen dann an, dass sie so überrascht sind? Von diesem Effekt?
Nee, ich habe beim Singen tatsächlich die Augen zu, aber ich kann mich heute noch erinnern, ich habe das total genossen, als wir da anfangen. Das war so ähnlich, das, was ich gerade vorhin erzählt habe, mit diesem mit diesem Eagles. Song Hotel California, dieser Live-Version, wo das Publikum dann so schreien hört, da fangen die auch so an zu schreien. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Und Gabriel, unser Gitarrist, der damals noch ganz neu mit dabei war, wir hatten ja so eine Umbesetzung in der Band Anfang der 2000er Jahre, der kam von der Bühne und sagte, boah, wir sind ja Stars hier. Das war irgendwie echt ein... Ja, da war die ganze Band war total bewegt durch dieses Ereignis. Und was Ähnliches ist uns ein Jahr später in Russland passiert mit dem Song Closer. Hatten wir ein Konzert mit 11 russischen Rock- und Reggae-Bands im Gorki Park, im Green Theater in Moskau.
Richtig viele Leute.
Ja, da war richtig der Gorki Park. Also dieses Green Theater ist jetzt nicht so riesig, aber und da haben alle Closer mitgesungen. Und das war auch eine Single hier in Deutschland, aber lief auch nur so unter ferner Liefen.
Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe so bei der Recherche festgestellt, gleichzeitig mit dem Riesenerfolg dieses Hits gab es aber auch so richtige Verrisse.
Oh ja.
Also Provinz und der Typ hat überhaupt keine Ausstrahlung und
ja, wir können es ruhig so benennen, wie es auch im Buch steht. Es stand in einem Artikel im Musikexpress, ich hätte das Charisma eines Kfz-Sachbearbeiters. Jetzt hoffe ich, drehe dich keinem Kfz-Sachbearbeiter zu nahe. Aber das war natürlich schon echt ein Schlag in die Magengrube. Und unser
woher kommt das? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist ja immer oder häufiger so, dass so der Prophet gilt im eigenen Lande nichts. Das ist ja pur genauso gegangen.
Ja.
Ihr habt im Vorfeld, im Vorprogramm gespielt. Hast du sicher auch schon mal drüber nachgedacht, wie das zustande kommt, dass es dann gerade hier so ein Unbehagen gibt.
Der Erfolg hat seine Neider. Ich habe ja das Gefühl, dass sich so ein bisschen verändert hat die letzten paar Jahre, dass es nicht mehr ganz so krass ist, aber ein Stück weit ist es auch so ein bisschen so eine deutsche Mentalitätssache, glaube ich manchmal. Wir haben ja viel im Ausland gespielt, auch in der Schweiz und Italien, und ich mache es mal an einem anderen Beispiel fest. Michael Schumacher wird in 200 Jahren noch ein Superstar sein in Italien. Da identifizieren sich die Menschen mit so einem Erfolg auf eine ganz großartige Art und Weise. Die Scorpions wurden ja bei uns in Deutschland auch immer so ein bisschen, eine großartige Band, wurden bei uns ja immer so ein bisschen belächelt, aufgrund, weil man hört, dass sie aus Deutschland kämen, statt dass da irgendwann mal jemand hergeht und sagt,
wow,
was für eine geile, das ist wirklich so eine geile Band, und die machen in Amerika den Madison Square Garden zweimal voll und Bon Jovi spielt im Vorprogramm. Und das sind wirklich Weltstars, die Musik aus Hannover in die ganze Welt hineingetragen haben und deren Musik so vielen Menschen so viel bedeutet, als statt dass man sagt, hey, da sind wir jetzt mal richtig stolz, dass aus unserem Land eine Band kommt wie die Scorpions, die echten, die eine tolle Werbung machen für unser Land. Und ja, ich weiß auch nicht, was das ist.
In unserem
Fall war das damals, ich glaube, das ist schon so ein Neidfaktor, und speziell im Musikerbereich. Das kennen wir ja so von, ich kann mich nur erinnern an Zeiten, wo es noch keinen Fool's Garden gab mit anderen Bands, wenn man da irgendwo gespielt hat und zwar andere Musiker im Publikum, dann war einfach immer so diese verschränkten Arme und ja nicht mitwippen mit dem Fuß. Man darf ja nicht zugeben, dass man das vielleicht gut findet, was die da gerade machen da vorne. Finde ich sehr schade, weil man sich dadurch so viel verbaut. Und wenn mir was gefällt, dann sage ich einfach, das ist geil, und beschneide mich ja dadurch nicht selbst. Ja, und also Aber das hat natürlich schon gesessen damals. Da waren wir, da wurden wir mit so viel Blumen überschüttet in der Zeit. Und dann kam ausgerechnet von einem, ich erinnere mich noch genau an den Moment, ausgerechnet von einem Konzert in Linkenheim. Es war ein eigenes Konzert, waren 2000 Leute in der Halle. Wir saßen im Backstage-Bereich und unser Manager kommt mit dem Musikexpress und legt uns den hin und sagt, liest mal. Und dann steht es da drin, so ein total Verriss.
Und hat er das so ein bisschen gemeint, eben, Jungs, ihr müsst jetzt ein bisschen an euch arbeiten? Oder
ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, dass er da, das war ziemlich unsensibel, uns das in so einem Moment das vorzulegen. Ich habe dann auch zu ihm, ich glaube auch zu ihm gesagt, du bist echt ein Arsch. So was muss ich jetzt nicht lesen vorher.
Ja, aber es gab natürlich, ihr hattet diesen Hit, ihr wart Nummer eins, nicht nur in Deutschland. Es war von vornherein klar, das Ding geht überall durch die Decke. Aber ihr hattet nie so richtig das Popstar-Styling. Auf den alten Fotos seht ihr immer aus wie so die Jungs Freiburger, von nebenan.
Freiburger Chemiestudenten, das ist irgendwo auch so ein bisschen despektierlich. Aber ich erinnere mich auch noch, dass mein... Ich würde heute würde ich so in manchen Dingen dann auch sagen, okay, da hätte man vielleicht tatsächlich eine andere Klamotte auch mal anziehen können oder so. Aber damals waren wir dann auch beratungsresistent. Ich weiß nur, dass unser Manager auch aufgrund der Tatsache, dass die Plattenfirma auf ihn zukam, zu uns dann kam und dann speziell mir sagte, ich sollte mal andere Schuhe anziehen auf der Bühne, wo ich sage,
was hast du für Schuhe angehabt?
Ich hatte so Wildlederboots für Schuhe für 29,90 Mark. Damals war ja noch D-Mark.
Also so Cowboy-Stiefel?
Nein, keine Cowboy-Stiefel. Das waren so halbhohe Schuhe, okay. So Wildleder. Die waren, ja. Das waren so meine Lieblingsschuhe damals. Und wo ich dann zu ihm gesagt habe, bist du eigentlich bescheuert? Du musst mir ja keine Bekleidungsregeln. Wir sind mit Single und Album auf Nummer 1. Ich brauche gerade keine Beratung, was Styling angeht.
Ja.
Natürlich ist mir heute auch klar, da hätte man, wenn man dieses Popstar-Image hätte pflegen wollen, so sicher ein bisschen anders verhalten müssen und so. Aber da hatten wir auch gar nicht den, also A, nicht das Bedürfnis und auch nicht den Mut dazu. Wir waren ja eh überfordert mit der Situation, da plötzlich bei MTV in London zu sitzen und auf Englisch irgendwelche Interviews zu geben. Und es war also rückblickend würde ich wirklich sagen, wir waren überfordert, da drin war auch ein gewisser Charme, weil man einfach so in so vielen Bereichen so langsam wachgeküsst wurde und wie in so einem Traum aufgewacht ist, aber man hätte natürlich auch einiges anders machen können, wenn man schon ein bisschen professioneller gewesen wäre. Aber ich bereue nichts, es war alles gut so, wie es ist und ich bin, glaube ich, ganz unbeschadet durch diese ganze Reise hindurch gegangen.
Und dann habe ich in einem Songtext gefunden, forget about the laws, forget about rules, welcome to the garden of fools, wegen Fool's Garden, weil ich mich gefragt habe, wo kommt eigentlich dieser Name her? Und da bin ich über diesen Songtext gestolpert und dann dachte ich, das klingt ja schon irgendwie so nach Rockstar, forget about the laws, forget about the rules.
Muss man da Rockstar sein, um... vielleicht klingt es Rockstar-mäßig, aber...
Klingt so nach zertrümmerter Hotelzimmereinrichtung für mich.
Ja,
so,
okay,
aber das Image, was ich immer so wahrgenommen habe, ist so weit weg von, wir zerschmeißen jetzt mal die Hotelzimmereinrichtung.
Ja, also das war jetzt auch nie, da waren wir auch einfach schon zu alt dazu. Ich glaube, wenn man mit 16, 17 so einen Erfolg vielleicht hat, dass man dann eher mehr unkontrollierte Dinge tut, als wir das getan haben. Aber das ist ein Song, der war noch lang vor dem Erfolg. Forget about the laws, forget about the laws, forget about the rules, welcome to the garden of fools. Das war eher die Philosophie hinter dem Bandnamen, die auch heute noch gilt, dass man, na, ich brech's mal auf die einfache Geschichte herab. Man sollte sich im Leben nicht zu viel Gedanken drüber machen, was andere von einem denken, sondern einfach das machen, was einem wichtig ist. Wir haben alle nur dieses eine Leben und das sollten wir so gut wie möglich leben, dass wir... Oh, Entschuldigung, mein Bauch fängt an zu brummen. Ich hoffe, das hört man nicht.
Viel Musik.
Hört man, ja?
Ein bisschen schon.
Ich glaube, wir müssen unsere Gegenwart so leben, dass wir irgendwann mal auf eine Vergangenheit zurückblicken, von der wir sagen, das war echt eine tolle Zeit. Und in Erinnerungen investieren und dabei einfach auch Mut haben, unser Leben zu leben und nicht drauf zu gucken, was andere Leute denken. So ist es auch gemeint mit diesen Forget about the laws. Also ich, das soll nicht heißen, wirf jetzt irgendwelche Fenster ein bei der nächsten Bank und knack den Tresor, sondern es sind eher so diese Regeln, die uns von der Gesellschaft übergestülpt werden, an denen wir uns orientieren sollen und an denen viele Menschen leider auch zerbrechen und soll eher so ein Mutmachen sein, lebe dein Leben und verschwende das nicht.
Und haben Sie das Gefühl gehabt, dass Sie, Leute Sie dann für Narren halten, für so ein bisschen verrückte Fools, die Narren? Kam das daher? Sollen sie uns eben für verrückt halten oder für Narren?
Ja, genau. Aber der Name Fool's Garden kam eigentlich, also der Song kam, nachdem wir den Namen gefunden hatten. Der Name war eigentlich so das philosophische, also zuerst war es auch wieder eine Klangfrage, das klang einfach gut.
Fool's Garden.
Und danach kam der Inhalt, den wir uns dann selbst zurechtgelegt haben. So, in einem Fool's Garden darf einfach alles wachsen, da ist alles möglich. Und wir hatten ja auch musikalisch schon immer den Anspruch, wir wollen uns nicht an irgendeiner musikalischen Richtung orientieren, sondern, und wer so unser Oeuvre kennt, der weiß, dass es ganz viel unterschiedliche Songs gibt. Somit, das geht wirklich so von Elektropop bis zu richtigen Rocknummern wie The Principal Thing oder wir wollten einfach immer das machen, was uns in den Kopf kommt und deshalb auch der Name und uns einfach die Freiheit nehmen, vor allem in dem Bereich, den wir so lieben und der uns so viel wert ist, uns nicht an irgendwelchen Regeln zu orientieren, sondern unser Ding zu machen. Und wenn es dann erfolgreich wird, dann ist es umso schöner. Wenn es nicht erfolgreich wird, dann haben wir zumindest das gemacht, was wir so sehr lieben und haben keine Kompromisse eingegangen, die wir nicht vertreten können.
Das klingt alles so versöhnt und auch so...
Zu verblümt? Oh Gott.
Nee, versöhnt. Ja. Versöhnt. Einfach so im gediegen und gelassen auch dabei. War das schwierig, diese Haltung zu finden? Oder ist das einfach Ihre Haltung zu dem? Ich kann mir vorstellen, wenn man nie so einen Erfolg hatte, dann macht man Musik und freut sich daran, dass ein paar Leute das hören und dass man machen kann und dass man im Zweifelsfalle auch noch davon leben kann, von dem, was man gern tut. Das ist schön. Das müssen dann nicht viele, viele, viele Millionen sein. Aber bei Ihnen sind es Millionen und bei dem Lemon Tree. Und das klingt jetzt alles so, als sei er immer so gelassen gewesen und ich habe gedacht, ist es so oder ist es nicht so? Ist es eine Bemühung gewesen?
Ich hoffe, das klingt nicht bemüht.
Nee,
gar nicht bemüht. Ich bin schon echt ein gelassener Typ, ja. Ich habe auch schon zu Schulzeiten, und da war das ja mit Hit und so noch ganz weit weg, wenn ich eine Arbeit ins Sand gesetzt habe, dann hat mich dann schon geärgert, aber im gleichen Moment dachte mir, okay, was juckt mich das in 10 Jahren noch? Wahrscheinlich nichts mehr. Ich hatte auch schon immer so dieses, ganz am Schluss, wenn wir diese Erde wieder verlassen müssen, gehen wir wieder so, wie wir gekommen sind, und da wird das alles keine Rolle mehr spielen. Und das habe ich irgendwie so mit der Muttermilch aufgesogen oder was weiß ich, so verinnerlicht. Das heißt nicht, dass ich mein Leben irgendwie so dahin lebe, aber ich glaube, in meinem Leben wird nichts so Schlimmes passieren, als würde ich es nicht irgendwie überleben können. Und ich hatte auch das große Glück, so ein paar Menschen kennenlernen zu dürfen. Da gehört ein Urgestein schwäbischer Rockmusik dazu. Das ist Wolle Krivanek, der leider viel zu früh verstorben ist im Jahr 2003. Das war so eine Art Ziehvater von uns, von unserer Band. Der hat in den 70er und 80er Jahren große Erfolge gefeiert mit Mundart Rock. Die Leute hier in Süddeutschland werden ihn alle kennen. Wolle Krivanek mit Straßenbauer war ein Lied von ihm oder Guck, guck, ihr ein UFO gesehen. Und für mich schon immer ein ganz toller Musiker. Der hat uns irgendwann vor unserem Erfolg noch im Proberaum besucht, 1994, weil er neben seiner Musikeraktivität auch noch für die Sonntag aktuell eine Kolumne geschrieben hat über Nachwuchsbands. Und da hat er uns besucht, weil er von uns irgendwie gehört hatte. Und wir waren alle furchtbar aufgeregt, als der kam, der große Wolle-Kribbeln, der kommt zu uns ins Studio. Und der hat sofort das Eis gebrochen durch seine Art. Und er war auch ganz bodenständig und überhaupt nicht überheblich oder irgendwas. Und so, sondern hat uns dann eher auch bestärkt in dem, was wir da tun, und sagte, das wird was ganz, ganz, er hört es, das wird was ganz Großes, er wird einen tollen Bericht schreiben, dann werden sie wieder alle denken, der Krivanek spinnt, und er hat einen ganz tollen Bericht geschrieben, und anderthalb Jahre später kam er zu einem Konzert, wo das alles schon durch die Decke gegangen war, und sagte so, er hat auf Schwäbisch gesprochen, ihr habt's doch gesagt, das wird was ganz Großes, ich freue mich so für euch, und der war auch so gechillt, der hat nebenher noch als Sonderschullehrer gearbeitet, auch zu seinen ganz großen Erfolgszeiten. Mhm. Das war ein ganz großes Vorbild für mich. Und der zweite ist der leider auch inzwischen verstorbene Edo Zanki. Das war auch ein Mensch, der mir ganz viel, bei dem ich mir ganz viel von seiner Ruhe abgeguckt habe, die er so hatte. Das hat, was heißt abgeguckt? Da war ich, glaube ich, auch schon ziemlich beruhigt. Aber das hat mir auch sehr imponiert, einfach, dass es auch dem so um die Sache ging in erster Linie. Ja. Nicht um dieses äußere Erscheinungsbild, sondern...
Und ist es dann gut, dass Sie und die Band niemals weggegangen sind? Also Sie sind in der Nähe von Pforzheim aufgewachsen, Sie leben immer noch irgendwo hier im badischen Raum, baden-württembergischen Raum. Gab es nie so das innere Gefühl, ich bin jetzt ein Star, ich muss hier raus?
Nee, aber das hängt sicher auch... Also meine mittlere Tochter und mein Sohn, die hatten beide das Bedürfnis, nach ihrem Schulabschluss in die große, weite Welt zu ziehen. Die haben beide eine große Weltreise gemacht. Das hatte ich nach dem Abitur überhaupt nicht. Ich wollte nicht weg. Ich hatte da, das ist Sri Lanka oder sowas, war für mich Vietnam. Ich war schon echt immer gerne hier. Ich hatte das große Glück, dass ich dann bedingt durch die Musik, sonst wäre ich da wahrscheinlich auch nie hingegangen, durch die ganze Welt reisen durfte. Aber das war nie so mein großes Ziel. Heute bin ich froh, dass ich das alles gemacht habe, weil es mir meinen Horizont unglaublich geöffnet hat. Aber ich bin schon so ein Heimatkind. Ich bin schon so ein Junge aus dem Schwarzwald, der sich da nach wie vor unglaublich wohlfühlt. Ich bin im Wald groß geworden. Also meine Großmutter hat nach dem Krieg so ein altes Schützenhaus übernommen auf einem Dorf, und da bin ich groß geworden.
Also, am Waldrand.
Genau, am Waldrand.
So wird es beschrieben in dem Buch.
Ja, das war eigentlich damals, als ich klein war, war es noch eher so im Wald drin. Dann durch so Bebauungsmaßnahmen ist es dann an den Waldrand gerückt. Aber ja, da habe ich mich, einfach schon immer wohlgefühlt in meiner
Heimat. Und es gab auch wirklich nie das Bedürfnis zu sagen, wir brauchen jetzt als Band mit einem weltweiten Erfolg, brauchen wir einen anderen Input, ein anderes Umfeld. Man muss jetzt in London sein oder wenigstens in Berlin.
Nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Ich war natürlich in London und ich war in Berlin. Ja. Und ich war dann auch mit meiner Familie, waren wir ganz viel in Irland, ein Land, was mich... auch, wo ich mich auch sehr, sehr daheim fühle. Also da hätte ich mir auch vorstellen können zu leben. Aber für mich
Das ist ja am Ende nur anders, aber auch irgendwie Provinz.
Genau. Ja. Aber letztendlich ist ja alles Provinz auf der Welt. Und, selbst sowas wie Miami Beach, wo ich auch war, ist letztendlich auch nur Provinz, die sich halt irgendwie so ein bisschen anders schmückt. Aber.
Und warum gerade Irland? Warum ist das jetzt gerade so nah?
Ich mag diese Wildheit von dem Land sehr gern. Es hat so ein bisschen was von der Bretagne, das mag ich auch sehr gern. Die Menschen sind unglaublich liebenswert, ein sehr musikalisches Land. Da schwingt überall Musik.
Wird viel gesungen, ja.
Das Wetter.
Getanzt, ja.
Das Wetter ist ja
nicht
sehr,
so schön.
Ja, aber auch. Da ist es, das ist so wild und so rau und kann im einen Moment ganz wild sein, kann regnen, im nächsten Moment scheint wieder die Sonne. Das ist so ein, ich könnte es gar nicht beschreiben, ich habe mich da einfach immer ganz, ganz arg wohlgefühlt. Und ich hatte ja das große Glück, dass ich viel reisen durfte. Und aber so einen Hafen zu haben, nicht zuletzt auch, weil meine Familie immer hier war. Es war einfach so ein guter Ort zum Andocken, zum Auftanken und so blöd es vielleicht klingt, auch der Dialekt, den ich normalerweise spreche, wenn ich mit meinen Eingeborenen am Tisch sitze, dann spreche ich ja nicht Hochdeutsch wie jetzt oder ich bin bemüht, jetzt Hochdeutsch zu sprechen.
Ich finde, man hört schon, wo er herkommt.
Ja, klar.
Ich finde das schön, dass man das hört, ja.
Ich bedauere tatsächlich auch, dass selbst die Kinder, der Kinder, mit denen ich in die Schule gegangen bin, die haben damals noch viel breiteren Dialekt gesprochen als ich. Aber selbst die Kinder von denen sprechen heute so gut wie kein Dialekt mehr. Mhm. Durch so viel YouTube und Social Media und so verliert sich das langsam. Das finde ich schon auch schade, weil es dann doch so ein Erkennungsmerkmal ist für eine Gegend, für eine Hood, aus der man so rauskommt.
Mhm. Und da ist Irland wahrscheinlich dort. Ich dachte, als Sie jetzt gerade Irland gesagt haben, habe ich gedacht, klar, das passt irgendwie zusammen. Es ist anders, aber passt schon irgendwie. Also passt. Da muss man sich nicht wahnsinnig umstellen. Es ist eine andere Landschaft, ein anderes Klima, es sind andere Menschen, aber es ist wahrscheinlich vom Lebensgefühl her ähnlich.
Es ist so dicht am Ursprung einfach dran. Letztendlich ist ja das, wodurch definieren wir Menschen uns. Wir sind ja alle die gleichen, wir haben alle die gleichen Strukturen und hängen ganz arg an diesem Tropf, der Natur heißt. Und das ist in Irland halt ganz stark ausgeprägt.
Mhm. Und das da, wo hat man hier im Schwarzwald auch.
Ja, ich bin ja schon zweimal jetzt den Westweg gelaufen. Und das ist für mich dann auch...
Das musste ich googeln, was der Westweg ist. Ich glaube, das muss man Menschen, die nicht aus der Gegend kommen, erklären, was das ist. Ich habe erst gedacht, so der westliche Jakobsweg, aber das ist es gar nicht.
Ja, so ein bisschen ist es dann doch schon auch so ein Jakobsweg, wenn man so will. Wie jede Wanderung, die einfach ein paar Tage dauert.
Es ist ein Schwarzwald-Wanderweg.
Genau, es ist ein Weg, der geht von Pforzheim, von meiner Heimatstadt.
Ja.
Ich komme ja eigentlich aus dem Dorf, aus Neuhausen, aber bin in Pforzheim zur Schule gegangen und so. Ein Weg, der von Pforzheim bis nach Basel führt, quer durch den Schwarzwald. Man ist da 11 Tage unterwegs. Entschuldigung, ich hätte vielleicht noch was essen sollen vorher.
Der Mann war so pünktlich.
Ja.
Er hat aufs Essen verzichtet, um pünktlich zu sein. Das ist sehr, sehr schön.
Auf jeden Fall kann ich diesen Weg jedem nur empfehlen. Ursprünglich war es für mich gedacht als... Ich wollte mir beweisen, dass ich das schaffe, 285 Kilometer am Stück zu laufen.
War das so eine Herausforderung? Also es ist ja nicht hintereinander, es waren ja in Etappen.
Ja, aber es ist schon, eine Etappe folgt der nächsten, auch am nächsten Tag. Ne? Also man läuft zwischen 20 und 35 Kilometer pro Tag. Das sind 11 Tagen hintereinander. Und
ich habe das gelesen und habe gedacht, ja, was hat er denn? Kann man noch machen. Aber ich bin in so einer Wanderfamilie groß geworden.
Okay, ich habe überhaupt nicht gewandert. Das war für mich, ich hatte das Buch von Habe Kerkeling gelesen und das hat mich total angesprochen. Finde ich, ist ein ganz großartiger Typ, Habe Kerkeling.
Ja, ich habe es auch gelesen, hat mich auch
berührt. Und dann dachte ich, sowas will ich auch machen, aber nicht jetzt auch
nicht
auf
da, wo alle da
Weg.
Sind.
Genau. Ja. Und dann habe ich mir den Westweg rausgesucht und bin so ein bisschen arrogant in diese Reise reingeschlittert, weil ich dachte, okay, 20 Kilometer am Tag läuft man locker. Musste allerdings gleich am ersten Tag feststellen, dass ich nach 10 Kilometern in meinen neuen Wanderschuhen, schon der erste große Fehler, den ich gemacht hatte, ich hatte schon solche Blasen. Das wird immer schlimmer und am fünften Tag dachte ich schon, ich muss abbrechen, ich kann nicht mehr. Ich habe mir die Schuhe ausgezogen, die Socken, bin rückwärts gelaufen teilweise, weil ich so Schmerzen hatte. Und dann bin ich therapiert worden in einer Örtlichkeit, die nennt sich Harkhof. Das ist so ein Bauernhof mitten im Wald zwischen Hausach und dem Kniebiss. Und die haben selbstgemachte Butter und selbstgebackenes Brot und selbstgemachten Heidelbeerwein. Und mit anderen Wandern habe ich dann so eine Heidelbeerwein-Session vollzogen und bin ziemlich betrunken ins Bett gefallen.
Und da waren die Blasen dann quasi geheilt?
Am nächsten Tag ging es mir wirklich gut. Ich hatte keine Schmerzen mehr. Das war wie so ein Wundermittel.
Aber lieber Peter Freudenthaler, wer läuft denn in neuen Wanderschuhen?
Ja, ich gebe zu, das war...
Also, nee.
Das war wirklich bekloppt.
Fehlt mir jetzt das Verständnis.
Ja, aber damals hat mich dann wirklich die Wanderleidenschaft gepackt und dann hat es mich da tatsächlich auch irgendwann in den Thüringer Wald verschlagen und bin ich dann Rennsteig gewandert vor ein paar Jahren.
Ja.
Auch echt eine tolle Strecke. Und für mich, da ich eh so ein bisschen Ossi-affin bin, sage ich mal.
Woher kommt es?
Bin, naja, schon durch Verwandtschaft mütterlicherseits, mein Großvater, den ich leider nie kennengelernt habe, der im Krieg gefallen ist, der kam aus Rathenow bei Berlin.
Mhm.
Und da war ich als Kind oft bei den Großeltern. Und wie gesagt, der Onkel aus Dresden, Onkel Günther Meyer. Dadurch hatte ich auch nach zu Dresden Bezug. Und dann bin ich seit vielen, vielen Jahren mit den Prinzen befreundet und mit Tobias Künzel von den Prinzen einmal im Jahr mit der Band Final Step unterwegs. Und da sind wir hauptsächlich im Osten, da sind wir in Chemnitz, Magdeburg, Rostock, Berlin, Leipzig, Dresden und Pirna haben wir gespielt. Deshalb das Elbsandsteingebirge hat es mir auch als Kind schon angetan, wenn ich da zum Ausflug in die Bastei mit durfte. Ja, das habe ich einfach schon immer gemocht. Ich mag Würzfleisch, ich mag Klöße, ich mag das Essen dort sehr. Und durch dieses Laufen da durch den Thüringer Wald habe ich einfach so ein... Ich finde es toll, wenn man sich Sachen erläuft, auch in der Stadt. Wenn ich in der Stadt bin, laufe ich auch gern einfach wirklich kilometerweit, weil man das einfach anders kennenlernt, als wenn man im Bus, Auto oder näher. Zug sitzt. Ja, genau.
Ja, es ist schon so, man ist mehr mittendrin und man ist auf dem Boden und läuft und man ist nicht so schnell unterwegs. Man guckt mehr. Klar, kann ich... Mir geht es ja manchmal, ich fahre ganz viel mit dem Fahrrad, mir geht es schon manchmal so, dass ich das, wenn ich nicht das Fahrrad nehme, als Luxus empfinde, so langsam zu sein und mehr Zeit zu haben, zu gucken und zu riechen, zu hören, zu fühlen. Und das ist schon eine interessante Geschichte. Die Musik, das Projekt von Tobias Künzel, das ist jetzt eine gute Brücke, über die ich gerne nochmal gehen will. Welche Musik umgibt dich privat? Was ist das, was du so hörst?
Ich muss gestehen, ich höre zu Hause immer weniger. Ich habe es tatsächlich auch gern mal ruhig.
Mhm. Kann ich verstehen, ja. Wenn man immer Musik macht, ja.
Ja, auch beim Autofahren höre ich tatsächlich eher so entweder irgendwelche Hörbücher oder auch irgendwelche Podcasts. Und wenn ich Musik höre, dann versuche ich es wirklich bewusst zu machen. Mich nervt so dieses bedudelt werden irgendwoher. Und dadurch, dass inzwischen alles immer ständig verfügbar ist, wird es auch so ein bisschen wertlos, finde ich. Ne? So diese ständige Verfügbarkeit von allem. Nicht nur Musik, auch Filme. Wir können rund um die Uhr immer alles gucken und hören und wissen gar nicht mehr, was man jetzt eigentlich hören soll in diesem Dschungel von...
Aber man kann sich natürlich dann auch den besonderen Moment schaffen, in dem man sich die Atmosphäre schafft und dann die Musik hört.
Genau.
Zum Beispiel. Oder den Film guckt.
Und dann höre ich gern, ich höre nach wie vor gerne Beatles.
Meine kleine Tochter hat auch gesagt, ach, das ist der, den triffst du, ich habe gesagt, Beatles, so Lemon Tree.
Ja.
Ich sage, ja, stimmt, das klingt ein bisschen so.
Ja, das war ein schönes Kompliment nach wie vor. Das hat uns sehr geschmeichelt immer. Wobei wir nicht so vermessen sind, uns mit den Beatles vergleichen zu wollen. Aber
das war ja ihr Eindruck, als ich gesagt habe, ich fahre zu Peter Freuden, hat sie gefragt, wer ist das denn? Ich sage, das ist der von Lemon Tree. Dachte, ist das nicht von Beatles?
Der Knaller ist ja, dass die Tochter von Klaus Fuhrmann auch gedacht hat, dass Lemon Tree ein Song von den Beatles sei. Und Klaus Fuhrmann hat ja für uns ein Cover gemacht vor vielen Jahren für das Who is Joe King Album. Das war auch eine großartige Begegnung. Das ist, weil wir es gerade vorhin davon hatten, auch so ein unglaublich gechillter, toller Mensch, der aus so viel, wo jeder sagen würde, boah, was der Mann alles gemacht hat und erlebt hat. Und der ist auch so down to earth und so liebenswert und ganz, ganz toller Mensch, der mich auch sehr, sehr beeindruckt.
Gibt auch Fotos im Buch. Viele, viele interessante Fotos. in dem Buch. Also,
ah, schön.
Das, ja, war das eine große Mühe, sich da erstens zu erinnern und das ganze Zeug zusammenzusammeln? In dem Buch gibt es ja also wirklich auch Dokumente von irgendeinem Konzert, bei dem du gewesen bist. Es gibt natürlich alte Cover, es gibt so eine richtige Statistik, was ist wann wie gewesen mit alten Schallplatten, mit alten Covern. Also hast du ein eigenes Archiv, ein Peter Freudenthaler oder Fußgarten-Archiv?
Also das Archiv, das hinten dran hängt, das hat unser Sven gemacht, Sven Rachner. Der hat im Zuge von so einer Diskografie, die über uns mal erstellt wurde, die er federführend ausgeführt hat für das Gutheims Magazin, dessen Herausgeber ein guter Freund von mir wiederum ist.
Ja.
Der hat es vor ein paar Jahren schon recherchiert und jetzt vervollständigt und das für das Buch jetzt nochmal zurecht gestrickt für mich. An dieser Stelle ein ganz großer Dank nochmal an den Sven Rachner, auch ein ganz feiner Mensch, der da mit ganz viel Liebe gearbeitet hat. Und die Bilder, die im Buch sind, die habe tatsächlich ich in meinem Fundus, und bei mir saß jetzt, ich habe so einen großen Küchentisch und da hat die hauptsächliche Arbeit stattgefunden. Da sah es schon aus wie in einem Fotolabor mit vielen, vielen Bildern. Und dann war natürlich auch eine Mordsaufgabe, all die Leute, die die Fotos gemacht haben, nochmal zu kontaktieren und um eine Freigabe zu bitten.
Ja, natürlich ja auch einfach, noch das, ja. Ja.
Genau. Ja. Hat aber auch Spaß gemacht. Dadurch kam ich auch wieder in Kontakt mit ein paar Leuten, die ich schon ewig lang nicht mehr gesehen hatte. Überhaupt war das Vollenden von dem Buch jetzt schon was mich echt ein halbes Jahr jetzt in Anspruch genommen hat.
Ja, viel Arbeit.
Ich hatte ja von dem Verlag so eine Ghostwriterin zur Seite gestellt gekriegt, die Michaela Fröhlich, die mich interviewt hat und das alles zusammengestellt hat und so eine Chronologie der Ereignisse reingebracht hat, auch eine gewisse Dramaturgie, und mir immer wieder die Sachen zugeschickt hat, und ich habe es aber nicht gelesen. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen, ich wollte mal warten, bis es fertig ist und bis auch klar ist, ich hatte so mal überflogen und dann gedacht, dann muss ich aber nochmal was umschreiben hier, das gefällt mir noch nicht so gut, weil es halt, sie hat mich interviewt und dann mit ihren Worten niedergeschrieben, und
aber in der Ich-Perspektive?
Als es dann fertig war, habe ich an ganz vielen Stellen gedacht, das bin nicht ich, da muss ich nochmal ran. Und aus diesen, da muss ich nochmal ein bisschen ran,
ein
bisschen viel ran. Ich habe witzigerweise gerade vorhin auf dem Weg hierher mit ihr telefoniert und habe sie eingeladen zu der Lesung, die stattfindet in Hamburg. Und habe mich dann nochmal mit ihr besprochen, und sie hat es natürlich gemerkt, dass ich da noch viel rumgedoktert habe. Aber sie fand es auch gut und es hat mich jetzt auch beruhigt, weil es einfach war mir schon auch wichtig, dass sie da auch noch mit klarkommt. Aber ich habe ja auch nochmal gesagt, es war mir jetzt einfach wichtig, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt wirklich mein Buch, und es hat nicht jemand anders
geschrieben. Das ist ja auch mein Leben als Zitronenbaum.
Genau.
Und, heißt es.
Ja,
mein
ich
Leben
bin ja trotzdem,
als Zitronenbaum.
Trotzdem dankbar, ich hätte mich jetzt nie so intensiv hingesetzt im Vorfeld und mich selbst interviewt. Das war schon ganz gut, und auch einfach, dass sie da mal so eine Struktur reingebracht hat. Aber letztendlich hätte ich nicht gedacht, dass nur so viel Arbeit damit verbunden ist. Und,
und ich habe dann so gedacht, dann habe ich mir noch so alte Albumtitel angeguckt, habe ich gedacht, räumt der jetzt so ein bisschen sein Leben auf? Der schreibt eine Biografie. Ein Album hieß Rise and Fall, das aktuelle heißt Captain Coast is Clear. Mhm. Es gibt einen Song, The Principal Thing. Das sind alles so grundsätzliche Dinge, wo ich gedacht habe, der sucht nach einer Essenz, nach einer Botschaft.
Ich suche eigentlich nicht, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen überheblich an. Ich bilde mir einfach ein, zu wissen, um was es geht in diesem Leben. Also ich kann den Sinn meines Lebens, den größeren Sinn, nicht erklären. Aber das hat noch niemand gekonnt, und das werden wir, solange wir leben, auch nicht können. Aber ich kann meinem Leben einen Sinn geben, und ich kann begreifen, wie großartig das alles ist, diese Welt, in der wir uns bewegen. Und ich meine, wir sind hier auf so einem Erdball, der durch die Unendlichkeit schwebt. Und ich konnte mir als Kind schon nicht vorstellen, was ist unendlich. Wenn es unendlich ist, muss aber doch irgendwo dann eine Grenze kommen. Aber dann muss es ja wieder weitergehen. Und ich weiß auch nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht. Da halte ich es wieder Gregor Gysi. Es wäre schön, alle Leute würden so leben, als würde es einen geben. Den richtigen. Ne?
Ja.
Aber letztendlich ist es auch komplett egal, wenn ich mir dieses Geschenks bewusst bin, was ich hier in Händen halte mit diesem Leben auf einem Planeten, der auf dem Himbeeren wachsen, in dem man alle Vegetarier und Veganer, verzeih mir bitte, wo man Schweinebraten essen kann und Knödel und wo es so tolle Sachen gibt, wo die Sonne scheint, wo die Luft schmeckt, wo man im Meer baden kann, wo man Liebe machen kann, wo man Glück erfahren kann, wenn Kinder geboren werden, wo man Musik erleben kann. Das ist alles schon, eigentlich ist das alles schon das Paradies, in dem wir hier leben. Und wenn man sich das bewusst macht, dann ist alles andere komplett egal, was kommt hinterher. Das werden wir schon sehen. Das spielt aber für unser jetziges Leben eigentlich überhaupt keine Rolle. Und natürlich brauchen wir ein paar Regeln im Zusammenleben. Und deshalb finde ich es ja umso schlimmer, was auf der ganzen Welt gerade passiert, dass ich denke, so, Mann, habt ihr es alle nicht knallen gehört, um was es hier geht? Was macht ihr hier eigentlich mit diesem, mit diesem wundervollen Leben auf diesem Erdball? Das könnte so einfach alles sein. Das ist vielleicht infantil oder naiv, was ich da.
Ich kann das sehr gut verstehen. Ich denke das jeden Tag, wenn ich die Nachrichten gucke.
Ja. Und ich glaube, wenn wir uns da draußen irgendwo im Weltraum, wenn sich da zwei Menschen begegnen würden, und analog zu einer Wanderung im tiefen Schwarzwald ist es nämlich ähnlich. Da begegnet man irgendwie stundenlang niemanden, auf einmal trifft man jemanden. Und dann ist es einfach toll, jemanden zu sehen, dass da nochmal jemand lebt. Und ich glaube, wir würden uns alle da draußen im Universum in die Arme fallen, und uns küssen, wenn man mal endlich wieder jemanden treffen würde, der auch lebt. Und hier auf der Erde nehmen wir das alles so selbstverständlich hin und hauen uns die Köpfe gegenseitig ein.
Dann hören wir lieber Musik und tun das besser nicht. Das ist eine gute Botschaft. Lieber Peter Freudenthaler.
Okay, ist schon durch?
Mhm. Ich habe auch gedacht, das ist eigentlich jetzt ein schönes Schlusswort.
And we rise and fall, ja.
Ja.
Das ist auch der Song, den wir immer am Schluss spielen vom Konzert, tatsächlich.
Und ich zitiere ganz hinten dran noch was. Ich hoffe, ich finde es jetzt. Doch, was bleibt, ist ein Lied. Und das Wissen, dass es weiter klingt, auch wenn irgendwann Stille kommt. Schöner Satz aus dem Buch Mein Leben als Zitronenbaum von Peter Freudenthaler.
Das ist jetzt kitschig, jetzt kriege ich direkt selbst eine Gänsehaut.
Ich fand es so schön, ich habe gedacht, das müssen wir zitieren.
Danke.
Vielen Dank, Peter Freudenthaler. Vielen Dank für die Musik und für diesen tollen Song und für dieses sehr, sehr persönliche Gespräch.
Ich bin der Beschenkte. Vielen herzlichen Dank. Ja, war mir echt eine große Freude.
Gleichfalls.
Und zwar tatsächlich jetzt das erste Gespräch zu diesem Buch. Deshalb hat es auch nochmal was einen ganz besonderen
Der Zitronenbaum.
Ja.
Der Titel kam wirklich als Idee auch von Ihnen.
Ich habe das aus Spaß
immer gesagt. Mein Leben als Zitronenbaum. Da muss er schon auch eine ironische Grundhaltung dazu haben.
Definitiv. Ich habe ja schon immer... Es vergeht ja kein Tag, wo ich auf den Song nicht irgendwie angesprochen werde. Ja. Und das ist auch ganz okay. Es ist wie ein elfter Finger für mich. Es gehört zu meinem Leben dazu einfach. Und ich habe schon immer, aber mehr aus Spaß, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, ohne drüber nachzudenken, ob ich wirklich mal ein Buch schreibe, aber immer schon aus Spaß gesagt, wenn es mal ein Buch gibt, dann nicht. Das ist Mein Leben als Zitronenbaum. Und der Verlag war am Anfang gar nicht so glücklich damit, als ich gesagt habe, wollen wir es nicht so nennen. Die dachten dann so, vielleicht dann doch Lemon Tree, The Lemon Tree oder sowas schreiben.
The Lemon Tree Story.
Ja.
Naja.
Steht ja jetzt auch noch mit dabei, aber...
Genau. Das heißt ja im Untertitel Fool's Garden, der Welthit und ich.
Der Welthit und ich. Dankeschön, ja.
So. Danke.
Nichts zu danken. Ich bedanke mich fürs Wasser. Das tolle Gespräch.
Und mehr Gartentipps gibt's im Freiluft-Podcast hier in der ARD Audiothek. Komm mit in den Garten. Da gibt's auch Know-how gegen Wollläuse.
Mir wird von so einer Frau aus dem Gartencenter gesagt, wenn das Wollläuse sind, die sind in diesem Kokon drin und da hat man keine Chance damit. Da muss man wirklich was in die Erde stecken oder man sucht sich so Tierchen, die Wollläuse dann auffressen.
Der Mann kennt sich aus mit Zitronenbäumen.
Ja, so langsam kenne ich mich aus.
Ein Leben 30 Jahre mit Zitronenbaum, da bleibt schon was hängen.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.